Hier ist Lora München. Sie hören jetzt die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Bei uns kommt heute unter anderem ein Arbeitgeber zu Wort, der zwei Flüchtlinge beschäftigt.
Wir hatten eben das große Glück, dass im Endeffekt der Helferkreis von der Asylhilfe in Gilching auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, wollt ihr nicht, ja, wir hätten da jemanden. Ja, hat sich im Vorfeld die Firma angeschaut, das Tätigkeitsfeld angeschaut, um die Leute im Endeffekt nicht blind irgendwo hinzuschicken, sondern wirklich gezielt auszusuchen, wer könnte da reinpassen. Und dann kam der Erste. Das hat super funktioniert. Zu Ostern rum, ja genau, Ostern, April, haben wir dann den Zweiten eingestellt. Und das funktioniert auch wirklich gut. Also wir haben wesentlich höhere Erfolgsquote mit den Flüchtlingen, als wenn ich auf dem freien Stellenmarkt mir jemanden suchen muss.
Leider läuft es nicht immer so gut. Oft bekommen Flüchtlinge erst gar keine Chance zu arbeiten, weil ihnen die Behörden Steine in den Weg legen. Auch darüber reden wir in dieser Sendung. Mit einem Arbeitgeber, der entsprechende Erfahrungen gemacht hat, und mit einer Beraterin vom Münchner Flüchtlingsrat. Schließlich stellen wir noch ein positives Beispiel vor. Eine Initiative, die sich recht erfolgreich dafür engagiert, dass Flüchtlinge einen Arbeitgeber finden. Am Mikrofon in der nächsten Stunde Harald Will. Viele Arbeitgeber würden gern Flüchtlinge beschäftigen, weil sie sozial denken oder schlicht und einfach, weil sie dringend Personal brauchen. Aber oft macht ihnen die Ausländerbehörde einen Strich durch die Rechnung, indem sie den Geflüchteten keine Arbeitserlaubnis erteilt. Zum Beispiel, weil die aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland kommen und dorthin wieder zurück sollen, nach dem Willen der deutschen Behörden. Nicht genug damit. Es kommt sogar vor, dass eine schon erteilte Arbeitserlaubnis für einen Flüchtling wieder zurückgezogen wird. So einen Fall hat Herbert Franz erlebt, der in Holzkirchen die Eisdiele Franzetti betreibt. Er hatte in seinem Betrieb einen Flüchtling eingestellt, Amadou, einen jungen Mann aus dem Senegal. Der Senegal gilt als sicheres Herkunftsland. Und das führte dazu, dass Amadou inzwischen kein Eis mehr in Holzkirchen verkaufen kann. Elif Beiner hat sich vom Chef der Eisdiele die ganze Geschichte erzählen lassen.
Herr Franz, einer Ihrer Angestellten war Flüchtling aus Westafrika. Wie haben Sie beide zueinander gefunden?
Das war eigentlich Zufall. Mein großer Sohn hat über einen vom Flüchtlingskreis kennengelernt an seinem Geburtstag. Und da ist der Funken übergesprungen, die waren sich sympathisch. Und dann war der den ganzen Geburtstag bei uns hier im Franzetti und die haben bis in der Früh um 4 zusammen geratscht auf Englisch und da ist der Kontakt entstanden. Und darauf ist dann eine Anstellung entstanden.
Und was hat Sie motiviert, einen Geflüchteten anzustellen?
Sicher meine soziale Einstellung. Ich habe immer schon viel Jugendarbeit gemacht und wenn man im Ort sieht, dass die Leute Arbeit suchen und wenn man einen Platz hat, wo Leute, die auch nicht so gute Sprachfähigkeiten haben, arbeiten können, dann kommt man einfach dazu, dass man jemanden kennenlernt. Und so haben wir gesagt, okay, wir wollen einen im Prinzip die Chance geben, hier Deutsch zu lernen, hier zu arbeiten. Und das hat mit dem Amadou wunderbar gepasst.
Wie wurde Amadou von den Kollegen und den Gästen denn aufgenommen?
Eigentlich sehr offen. Ich habe noch mehr Leute, die nicht aus Deutschland sind. Ich habe einen Ägypter zum Arbeiten, ich habe eine Ungarin, die hier arbeitet. Ganz wichtig war dieser Ägypter, weil wir auch mit ihm in seiner Heimatsprache sich ein bisschen unterhalten konnten. Das ging auch zum Arbeiten daher ganz gut, weil jemand da war, der ihm ein bisschen was erklären könnte. Und der Rest lief in Englisch. Und meine Kunden haben das sehr offen aufgenommen, waren also alle interessiert, wo er herkam, was er macht. Amadou war immer gut gekleidet, ja. Amadou kam nie in schlampigen Klamotten. Das war also immer schon gut, wenn jemand vorne dran steht und ist auch attraktiv angezogen. Ja. Und hat einfach einen gewissen Charme und Humor gehabt, wo das immer gut lief mit den Kunden, den Kontakt zu halten. Er hat dann einfach angefangen, ein bisschen mit den Leuten zu reden, ein bisschen Späßchen zu machen. Ja. Und damit hat er immer mehr Deutsch gesprochen.
Plötzlich haben Ihre Gäste den Eisverkäufer Amadou nicht mehr bei Ihnen angetroffen. Was war denn passiert?
Amadou hat eine Arbeitsgenehmigung gekriegt zum Arbeiten hier, wo wir uns sehr darum bemüht haben. Und nach circa 4 Wochen hieß es auf einmal, Amadou wird die Arbeitsgenehmigung wieder aberkannt. Er darf nur noch 2 Monate länger arbeiten, ja, und hätte nicht ein Dreivierteljahr Arbeitsgenehmigung bei uns gekriegt, wo wir dann eine Verlängerung kriegen sollten. Amadou kam aus dem Senegal, aus einem sicheren Land. Und wir haben dann versucht, über das Landratsamt die Sache wieder rückgängig zu machen, weil wir es nicht verstanden haben. Wir haben vorher eine Arbeitsgenehmigung von ihnen gekriegt. wo sie uns dann im Nachhinein wieder entziehen. Wenn jemand engagiert ist in einem Land, wenn er sich, ja, wenn er arbeiten möchte, er hat ja nicht mehr Geld gehabt. Das Geld, was er bei mir verdient hat, wurde ihm ja wieder vom Amt abgezogen. Ja? Also er hat ja nicht für Geld gearbeitet, er hat gearbeitet, dass er Deutsch lernt, dass er Kontakte hat. Und so jemand wieder dann die Arbeitsgenehmigung zu entziehen, ist etwas, was wir nicht nachvollziehen können. Und um meine Kunden genauso wenig.
Macht das Sie als Arbeitgeber wütend?
Ja, hat uns sehr wütend gemacht. Wir haben es an verschiedensten Stellen probiert. Wir haben uns versucht, überall Hilfe zu holen. Wo aber leider von Behörden wie in Kommunen, auch im Landratsamt, die haben uns alle einfach links liegen lassen. Denen war das völlig egal, was da passiert. Ja? Und das ist das Schade, weil es geht um Personen, es geht um Schicksale. Ja? Und da sitzen Leute in Ämtern, die relativ willkürlich Entscheidungen treffen können und man kann nichts dagegen tun.
Was hätten Sie sich denn von Seiten der Behörden für eine Unterstützung gewünscht in dem Moment?
Ich hätte mir ein ordentliches Gespräch mit den Leuten gewünscht, ja, wo sie nicht nur einfach Tatsachen hinlegen und sagen, das ist so, sondern mit uns drüber reden, mit ihm vielleicht eine Lösung suchen, was wir machen können. Ja. Man ist einfach sonst hilflos, wenn man jemanden zum Arbeiten, und wir brauchen auch Leute zum Arbeiten. Wir haben Amadou nicht nur eingestellt aus sozialen Zwecken, ja, sondern ich brauche jemanden zum Arbeiten. Ich habe eine Gastronomie und es ist nicht leicht, Leute zu kriegen, die flexibel arbeiten. Ja, und das war er. Und dann heißt es vom Amt immer, wir als Arbeitgeber haben kein Recht, uns darum zu kümmern. Wir kriegen keine Informationen, aber wenn einer von meiner Angestellten ein Problem hat, dann kümmern wir uns mit dazu. Das ist auch unser Problem. Und gerade im Flüchtlingsbereich heißt es dann, dass da sind wir nicht berechtigt dazu. Das verstehe ich heute noch nicht.
Inwiefern hat das Ihre Motivation beeinflusst?
Nachdem Amadou nicht mehr arbeiten durfte und sie ihn auch noch vom Landkreis verwiesen haben, weil er nicht immer in seiner Unterkunft war und es unsicher war, wo er hinkommt, war die Motivation bei Null, wo wir gesagt haben, wir werden keinen Flüchtling mehr einstellen. Es hat sich mittlerweile wieder geändert. Wir haben es nochmal probiert, leider wieder mit Schwierigkeiten, mit einer Dame aus Eritrea. Aber die aus Eritrea hatte keinen regulären Pass aus Eritrea, weil sie nach Syrien verschleppt war. Also war klar, dass sie keinen offiziellen Pass hat. Und sie durfte privat arbeiten. Aber sie haben mir nicht erlaubt, bei mir in der Gastronomie zu arbeiten. Was ich nicht verstehe, wenn ich privat arbeiten darf in einem Haushalt, warum darf ich dann nicht in einer Gastronomie arbeiten? Sie haben uns von vornherein gesagt, wir haben keine Chance, eine Anstellung, dass sie bei mir kriegt. Für uns ist immer nicht klar, was der Staat wirklich will. Will er, dass wir die Leute einstellen? Ja, dann müsste er uns Regeln an die Hand geben, die für alle gleich sind. Ja, dass wir klare Regeln haben, was muss ich tun, wenn ich jemanden einstellen will. Aber die fordern mich auf, ich soll jemanden einstellen, um mir danach wieder dieselben Leute Steine im Weg zu legen. Und das motiviert ganz und gar nicht. Es macht auch keine Freude für die Flüchtlinge wie für uns, weil wir stehen auch in unserem Wort, dass wir jemanden einstellen. Und dann muss ich ihm wieder sagen, er kann nicht mehr bei mir arbeiten. Das ist frustrierend für die Flüchtlinge oder für die Asylbewerber und genauso für uns.
Kann man so ein Vorgehen von den Behörden verstehen?
Leider nein. Das ist ganz einfach nein.
Noch eine Nachbemerkung. Amadou ist nicht wie so viele andere in sein Herkunftsland abgeschoben worden. Er lebt noch in Deutschland und hat eine Aufenthaltsberechtigung bekommen. Inzwischen arbeitet er wieder, aber in einem anderen Landkreis. Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Unser Thema: der Hindernislauf für Flüchtlinge, die arbeiten wollen. Wer sich die Regelungen zu den Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge anschaut, der fühlt sich nicht selten in eine Art Dschungel versetzt. Die Vorschriften sind komplex und kompliziert. Ein Beispiel: zwar sollen Flüchtlinge, die sich im Asylverfahren befinden, nach 3 Monaten Wartezeit arbeiten dürfen. Aber von dieser Regelung gibt es viele Ausnahmen. Hinzu kommt generell: Bei manchen Vorschriften haben die Behörden einen Ermessensspielraum, der genutzt werden kann, zum Vorteil oder zum Nachteil der Flüchtlinge. Ein weites Feld also für alle, die Geflüchteten auf dem Weg in den deutschen Arbeitsmarkt helfen wollen. Stefanie Jakob hat darüber mit Lulu Kinski gesprochen, die als Beraterin beim Münchner Flüchtlingsrat arbeitet.
Wann dürfen überhaupt Flüchtlinge arbeiten?
Theoretisch dürfen alle arbeiten nach den ersten 3 Monaten. Davon sind aber wieder einen großen Teil ausgeschlossen. Nicht arbeiten dürfen Menschen aus sicheren Herkunftsländern und Menschen, die in Erstaufnahmeeinrichtungen sind, sowie Menschen in den neu eingeführten Transitzentren, die es in Bayern jetzt mehr vermehrt gibt. Diese Menschen können nicht arbeiten. Alle anderen, die sich quasi im Asylverfahren befinden und eine Gestattung haben, die könnten nach 3 Monaten arbeiten, müssen da aber auch erstmal einen Antrag stellen, dass sie arbeiten dürfen, wenn sie eine Arbeit haben.
Der Münchner Flüchtlingsrat hat eine Umfrage zur Arbeits- und Ausbildungserlaubnis durchgeführt. Kannst du erzählen, worum es da ging, wer gefragt wurde und was die Ergebnisse waren?
Also wir haben versucht, bayernweit zu fragen. Das war natürlich nicht so möglich, weil wir nicht überall hingekommen sind. Aber trotzdem haben wir aus sehr vielen Regionen Rückmeldungen bekommen, die jetzt auch nicht unbedingt bei München sind. Wir wollten eben schauen, inwiefern Leute Arbeitserlaubnisse bekommen und Ausbildungserlaubnisse, wenn sie noch im Asylverfahren sind. Fakt ist, dass in Bayern die Ausländerbehörden vom Innenministerium dazu angehalten wurden, da sehr restriktiv vorzugehen und den wenigsten Leuten letztendlich dann eine Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis zu geben. Beziehungsweise es müssen sehr viele Voraussetzungen erfüllt sein, um dann eine Arbeits- oder Ausbildungserlaubnis zu bekommen. Es heißt zwar, es ist im Ermessen der Ausländerbehörde, also die dürfen das entscheiden. Aber dieses Ermessen wird unserer Erfahrung nach meistens zum Nachteil des Geflüchteten ausgelegt. Und was wir quasi so festgestellt haben, ist, also jemand hat einen Ausbildungsvertrag oder einen Arbeitsvertrag, geht damit zu seinem Landratsamt, einer Ausländerbehörde und beantragt die Arbeit und die Ausbildung. Dann ist es so, dass wenn er eben noch im laufenden Verfahren ist, dann kriegt er meistens die Genehmigung, also wenn er noch nicht eine Entscheidung beim BAMF hatte, kriegt er meistens eine Genehmigung. Sobald die erste Entscheidung vom BAMF kam und diese negativ ist, werden fast alle einfach abgelehnt bei ihrer Ausbildungs- oder Arbeitserlaubnis, weil dann das Innenministerium gesagt hat, okay, dann sind bestimmte Richtlinien zu beachten. Unter anderem ist die Identität geklärt. Haben die Leute einen Pass? Dann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen positive Entscheidung kriegen beim Gerichtsverfahren. Also das sind 2 wesentliche Punkte, fehlende Identitätsnachweise und die geringe Bleibeperspektive. Und damit werden fast alle Fälle, die wir haben, größtenteils einfach abgelehnt.
Die Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, wird bundesweit so gehandhabt?
Eigentlich ist es bundesweit gleich geregelt. Die Sache ist nur, dass Bayern das natürlich anders auslegt. Also Bayern hat eben dieses Schreiben formuliert an die Ausländerbehörden, das Bayerische Innenministerium, mit der Anweisung, wann eine Arbeits- und Ausbildungserlaubnis zu geben ist und wann nicht, was ich eben gerade versucht habe zu erklären. Und da ist Bayern einfach das strengste und restriktivste Bundesland, wie sie das auslegen und wie quasi wie sie es den Leuten ermöglichen, Arbeit und Ausbildung zu kommen. Es ist, wie schon gesagt, es ist einfach eine Messentscheidung von den Ausländerbehörden. Gut, in den meisten Fällen hören die einfach auf die Anweisung, müssten es aber nicht tun. Und in anderen Bundesländern, wo es diese Anweisung eben nicht gibt, da können die Ausländerbehörden noch viel mehr nach ihrem Ermessen entscheiden. Und aber eigentlich soll es ja so bundesweit so ausgelegt werden, dass die Leute leichter in Arbeit und Ausbildung kommen können und nicht erst ihnen verweigert wird. Und das läuft auf jeden Fall in anderen Bundesländern einfacher ab als hier.
Wisst ihr, warum das so ist oder warum das gerade in Bayern eben so krass ist? Kann man dazu was sagen?
Naja, also in Bayern ist halt die CSU und die ist sehr, sehr bedacht darauf, Leute das zu verweigern und Leute da an der Integration hier zu hindern. Die Idee ist, Leute nicht in Arbeit gehen zu lassen, weil sie sich dadurch zu gut integrieren und sie dann nicht mehr abgeschoben werden können. Also klar, Arbeit bedeutet für die Leute Beschäftigung, bedeutet Deutsch lernen können, bedeutet Menschen kennenlernen, die nicht nur in der Gemeinschaftsunterkunft leben. Bedeutet einfach einen Anschluss an die Gesellschaft und eine Teilhabe. Und das soll einfach verhindert werden. Deswegen ist da einfach so, wird es so krass hier gehandhabt in Bayern.
In Bayern sind die Behörden oft nicht nur bei der Erteilung einer Arbeitserlaubnis für Flüchtlinge sehr restriktiv. Es gibt auch Probleme, wenn Geflüchtete eine Ausbildung machen wollen. Dafür gibt es eigentlich eine Regelung. Sie erlaubt es, dass die Geflüchteten während der Ausbildung und für eine bestimmte Zeit danach eine Duldung in Deutschland erhalten, auch wenn sie zuvor im Asylverfahren einen Ablehnungsbescheid bekommen haben. Die Duldung wird nach der Formel 3+2 gewährt, für 3 Jahre Berufsausbildung und 2 Jahre Arbeit im erlernten Beruf. Diese Regelung gilt bundesweit, aber in Bayern wird sie oft einfach ausgehebelt. Flüchtlingshelfer verlangen deswegen, dass das bundeseinheitliche Recht auch in Bayern durchgesetzt wird. Noch einmal Lulu Kinski vom Münchner Flüchtlingsrat.
Klar, die Forderung an den Bund wäre, Bayern auch zu zwingen, einfach einheitlich, bundesweit einheitlich das anzugehen. Also wenn in anderen Bundesländern die 3+2-Regelung funktioniert, dann muss es auch sein, dass es in Bayern funktioniert. Es kann nicht sein, dass die CSU hier ihre Sonderwege wieder geht. Und eigentlich müsste da meiner Meinung nach der Bund einfach noch stärker handeln und einfach sagen, das muss deutschlandweit durchgesetzt werden. Aber momentan, genau, geht da Bayern halt so seinen Weg und kommt damit halt auch durch. Und das ist gerade das Hauptproblem.
Habt ihr irgendwie Berichte von Arbeitgebern konkret, wie deren Erfahrungen mit der Einstellung von Flüchtlingen ist, auf was für Probleme die stoßen? Habt ihr da Erfahrungswerte?
Was wir ganz viel mitbekommen, ist gerade bei der Sache, bei dem Thema Ausbildung, dass Arbeitgeber sich meinen, darauf verlassen zu können, weil es ist ja auch politisch sehr so kommuniziert worden, so, ja, Geflüchtete in Ausbildung, man muss den Arbeitgebern eine Sicherheit geben. Geflüchtete in Ausbildung, die bekommen auch eine Ausbildungsduldung, selbst wenn sie abgelehnt sind. Also die können ihre Ausbildung abschließen. Das ist ja quasi das, was politisch kommuniziert wurde. Faktisch ist es aber einfach so, dass es super viele Geflüchtete gibt, die einen Ausbildungsplatz haben, wo sich die Arbeitgeber darauf verlassen, dass sie diesen Ausbildungsplatz antreten können und dann am Ende es einfach nicht passiert, dass sie die Arbeitserlaubnis bzw. Ausbildungserlaubnis hierfür nicht bekommen, die Ausbildung nicht machen können, die Arbeitgeber, die damit gerechnet haben, dann einfach wieder eine leerstehende Ausbildungsstelle haben und das passiert reihenweise. Also das ist gerade ganz, ganz fatal in Bayern, wie häufig das einfach vorkommt.
Wie sind eure Forderungen oder die Forderungen gerade vom Münchner Flüchtlingsrat hinsichtlich dem Gesetzgeber, den Kommunen? Was wünscht ihr euch, was besser laufen muss, was muss anders laufen?
Ich glaube, zum einen, wie schon gesagt, diese Ermessensentscheidungen, die müssten die Ausländerbehörden einfach anders auslegen. Also es ist sehr offensichtlich, dass so viele Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze frei und unbelegt sind und gerade in den Kommunen außerhalb von München und in den kleineren Dörfern und einfach die Geflüchteten da sind, die qualifiziert sind und diese Ausbildungsplätze annehmen könnten oder die Arbeitsplätze und dass denen dann verweigert wird, dass da kein Umdenken in den Kommunen und Landkreisen stattfindet, dass den Leuten zu erlauben, sondern der Wille, dass der stattdessen der Wille so hoch ist, die Leute also daran zu hindern an der Integration. Unsere Forderung wäre natürlich, dass einfach Menschen in Arbeit kommen können, die lange hier sind. Und Menschen sind nach wie vor lange hier. Und ich glaube, so dieser Irrgedanke, dass man durch Schnellverfahren und durch schnelle Bearbeitung so schnell alle Menschen wieder loswerden wird, wie das die CSU sich vielleicht wünscht und die AfD. Aber Tatsache ist trotzdem, dass die Leute halt viele Jahre hier sind, weil die Behörden überarbeitet sind, weil die Gerichte überarbeitet sind und die Leute hier sind und dann aber zum Nichtstun verdonnert werden. Und ja, das ist die Forderung natürlich an die Politik, das zu stoppen, diese irrsinnige Nichtstuerei. Aber ich denke, das Problem ist einfach, dass der politische Wille halt einfach nicht da ist.
Gibt es was, mit dem du Arbeitgeber ermutigen kannst, trotzdem sich weiterhin dafür einzusetzen, Flüchtlinge einzustellen?
Es gibt viele Arbeitgeber und Ausbildungsplätze, die feststellen, wir haben diese freien Stellen und die werden nicht besetzt. Und was ich den Leuten mitgeben würde, ist, sich selber auch darüber zu beschweren. Also wenn man jemanden einstellen will und den für qualifiziert hält und die Person es einfach gut machen könnte und man trotzdem daran scheitert, dass die Ausländerbehörde sagt, nein, darf er nicht, dass man sich dann auch selber aktiv wird und dagegen beschwert, dass man sich dann die Kammern wendet und die Fälle meldet oder meldet, man möchte dort gerne jemanden einstellen und es ist so schwierig. Eigentlich haben die gesagt, sie wollen den Arbeitgebern helfen und es soll vorangehen. Ich glaube, die Gespräche finden nach wie vor auch statt. Aber ich glaube, der Druck muss auch erhöht werden. Und wir bieten auch allen Arbeitgebern immer Beratung und Unterstützung, falls sie merken, sie möchten das gerne durchsetzen und wissen aber jetzt nicht genau wie oder wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir vermitteln einerseits sehr gerne weiter, andererseits machen wir es auch sehr gerne selber, dass wir Arbeitgeber auch beraten und uns da einfach sehr dahinter klemmen, weil ich glaube, Arbeit und Integration, das geht alles Hand in Hand und es ist eigentlich ein Weg, der ja politisch auch gewollt ist und gesellschaftlich.
Hier ist Lora München. Sie hören die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Arbeit für Flüchtlinge und wie man sie organisiert, das ist jetzt unser Thema. Flüchtlingshelfer wissen, wenn man Geflüchteten zu Jobs oder zu einer Ausbildung verhelfen will, dann sind direkte Kontakte zu Firmen sehr hilfreich. Deswegen hat der Münchner Flüchtlingsrat jetzt Verbindung aufgenommen mit einer Unternehmervereinigung, mit dem Business Network International, abgekürzt BNI. Dieses Netzwerk hat auch lokale Gruppen in Deutschland, zum Beispiel in der Region München. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich gegenseitig mit Kontakten und Empfehlungen an Geschäftsfreunde. Auch Wilfried Breuer gehört zum Netzwerk. Er ist Geschäftsführer einer Firma in Gilching bei München. Wir haben uns von ihm erklären lassen, wie BNI funktioniert.
BNI ist eine Unternehmervereinigung, die professionelles Empfehlungsmarketing betreibt. Und der große Vorteil bei BNI ist, es ist also kein Unternehmernetzwerk, wo sie sich alle 4 Wochen treffen und wer kommt, der kommt, wer nicht kommt, sondern es ist bei uns wirklich verbindlich. Jeden Freitag sind sie um 6.30 Uhr da und Meeting geht bis 8.30 Uhr. Und der Slogan bei BNI, der auch wirklich funktioniert, ist, wer gibt, gewinnt. Nur wenn sie also sich in die Gruppe einbringen, wenn sie sich das Vertrauen erwerben, sie müssen sich auch jedes Jahr wieder bewerben um die Mitgliedschaft. Das heißt also nicht, dass sie automatisch verlängert werden. Und nur wenn ihre Leistungen und ihr Engagement in der Gruppe stimmt, werden sie auch wieder verlängert. Und der große Vorteil ist auch, wir haben für jeden Bereich nur ein Mitglied. Es wird also nur eine Branche zugelassen. Und damit haben sie also die Möglichkeit, hier eine große Fächerung von verschiedensten Branchen zu kriegen. Wir haben einen Radiologen, der Kontakte hat, die für uns wahnsinnig wichtig sind und der sie auch aufmacht. Und das ist das Wichtige. Wir haben einen Insolvenzverwalter, der wird bei uns kaum irgendwelche Umsätze machen. Der freut sich einfach nur, dass er in der Gruppe sein kann und seine Kontakte uns zur Verfügung stellt. Und das ist das Entscheidende bei BNI.
Soweit Wilfried Breuer über das Unternehmernetzwerk BNI. Seine Firma sitzt, wie schon erwähnt, in Gilching. Es handelt sich um einen Betrieb, in dem die Oberflächen von Gegenständen aller Art mithilfe der Sandstrahltechnik gereinigt und geglättet werden. Die Gegenstände, das können Industrieteile sein oder auch Gartenzäune oder alte Holzmöbel. Für die Arbeit im Betrieb braucht es Fachpersonal und das ist kaum zu bekommen. Deshalb bildet die Firma Breuer selbst aus, inzwischen auch 2 junge Flüchtlinge. Welche Erfahrungen der Betrieb mit ihnen macht, darüber hat sich Katrin Südow bei Andreas Breuer erkundigt. Er ist der technische Leiter der Firma.
Wie war das letzte Mal, als Sie Stellen besetzen wollten?
Wir haben letztes Jahr viel gesucht, ist wenig bei rumgekommen. Zum einen, wie gesagt, weil sie niemanden kriegen. Meistens auch leider die Leute, die sich dann vorstellen, nicht geeignet sind für die Arbeit. Und wir hatten eben das große Glück, dass im Endeffekt der Helferkreis von der Asylhilfe in Gilching auf uns zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, wollt ihr nicht, ja, wir hätten da jemanden. Ja, hat sich im Vorfeld die Firma angeschaut, das Tätigkeitsfeld angeschaut, um die Leute im Endeffekt nicht blind irgendwo hinzuschicken, sondern wirklich gezielt auszusuchen, wer könnte da reinpassen. Und dann kam der Erste. Das hat super funktioniert. Zu Ostern rum, ja genau, Ostern, April, haben wir dann den Zweiten eingestellt. Und das funktioniert auch wirklich gut.
Können Sie mir kurz was zu den beiden Mitarbeitern sagen?
Einmal haben wir einen Heilab, also einen Halli, der kommt aus Eritrea, ist ein wirklich fleißiger Kerl. Das war ein großes Glück. Er lernt sehr schnell, das ist wirklich ein Riesenvorteil für uns. Der war innerhalb von, ich sag mal, 3 Monaten schon so weit, wo andere erst nach einem halben, dreiviertel Jahr sind. Also das ist ein absoluter Glücksgriff gewesen. Wir sind da wunschlos glücklich. Ich glaube, ihm gefällt es auch ganz gut. Der Hallem ist auch ein sehr, sehr fleißiger Mensch. Also das muss man mal so auch generell so sagen. Ich habe noch keinen gehabt, der über diese Flüchtlingshilfe kam, der nicht arbeiten will. Mit dem Hallem ist es ein bisschen schwieriger, weil der Hab hat es halt einfach noch am Deutsch. Also wir üben auch fleißig, ja, in der Mittagspause oder mal nach Feierabend. Oder er kriegt dann so quasi Hausaufgaben auf, ja, wo ihm dann seine Tochter erklären muss, Mensch, Papa, guck mal, das machst du eigentlich. Ja, dass er auch mal diese Begrifflichkeiten lernt, mit denen wir hier umgehen. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Resümee von der Sache wirklich positiv. Also wir haben wesentlich höhere Erfolgsquote mit den Flüchtlingen, als wenn ich auf dem freien Stellenmarkt mir jemanden suchen muss.
Daraus lese ich ja schon eine gewisse Motivation, auch geflüchtete Menschen einzustellen. Was motiviert Sie noch, Menschen wie Halli und Hallem einzustellen und ihnen ja auch ihr Vertrauen zu schenken?
Also aus rein unternehmerischer Sicht, wir brauchen Fachkräfte. Die kriegen sie am Markt nicht, also ziehen wir sie uns selber. Wo derjenige herkommt, spielt also meines Erachtens nach eigentlich keine Rolle. Ja. Er muss arbeiten wollen, das Drumherum muss stimmen, er muss immer ins Team passen, das ist auch vollkommen klar. Also die Motivation ist wirklich im Endeffekt aus unternehmerischer Sicht, ich brauche Angestellte. Wo die herkommen, das ist mir egal.
Haben Sie denn von sich aus schon mal daran gedacht oder versucht, einen Flüchtling einzustellen?
Die Überlegung war davor schon. Allerdings, A, wissen Sie nicht, an wen Sie sich wenden sollen. Dann ist das Ganze natürlich durch die Presse auch ein bisschen negativ behaftet, ja? Weil Sie hören ja immer nur die schlimmen Sachen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Verbrechen, sondern einfach nur, was nicht funktioniert. Ja? Was leider noch so ein bisschen mit dazu kam, was für uns auch so Hemmschwelle war, im Münchner Bauforum war auch schon mal vor eineinhalb Jahren jemand von der Staatsregierung zu diesem Thema, wollte eigentlich darüber referieren. Und im Endeffekt hat er nichts anderes bei den Firmen da drin geschafft, als einfach eine Abneigungshaltung zu schaffen, weil für jeden im Endeffekt klar war, A, kein Inhalt geliefert und zum anderen war auch nicht ersichtlich, an wen ich mich wenden kann. Das heißt also, die Unternehmen, selbst wenn sie wollen, werden sie als Unternehmer im Regen stehen gelassen. Dann war einfach so für uns erstmal Thema abgeschlossen. Ja, wollen würden wir, aber wo gehe ich hin? Ich habe nicht die Zeit, dass ich hier, was weiß ich, sämtliche Behörden im Umkreis abtelefoniere und frage, wie könnte das Ganze funktionieren? Und hätten wir eben nicht den Helferkreis bei uns, dann hätten wir auch keiner eingestellt.
Jetzt nehme ich mal an, der Helferkreis kam nicht einfach so, sondern hat Ihnen auch sehr konkret geholfen mit allem. Können Sie das ein bisschen erzählen?
Die haben sich halt zuerst natürlich das Unternehmen angeschaut, um dann Leute zu finden, die auch passen könnten. Also das fand ich schon mal sehr positiv. Die begleiten die Flüchtlinge, um sie in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Für uns wichtig, er darf arbeiten, logisch. Viel wichtiger ist, er darf auch bleiben. Dadurch, dass wir im Unternehmen eine relativ hohe Anlernzeit, so von 1 bis 2 Jahren pro Mitarbeiter haben, brauche ich einfach die Perspektive, dass ich die Sicherheit habe, dass er nicht wieder gehen muss. Dafür hat eben der Helferkreis gesorgt. Und zusätzlich unterstützen sie uns im Endeffekt bei allen möglichen Behördengängen. Also nicht nur die Flüchtlinge, sondern die beraten dann auch die Unternehmen. Weil ich sage mal so, vom Arbeitsamt kriegen sie gar keine Informationen. Das kam also alles, der Input kommt komplett über die Flüchtlingshilfe. Ja, sie können Fördergelder beantragen. Der muss erstmal in diesen Arbeitsprozess mit hineinwachsen. Das können sie fördern lassen. Das sagt ihnen aber niemand. Weil das wäre zum Beispiel wiederum von den Behörden her ein Mittel, die Unternehmen zu motivieren, eben auch geflüchtete Menschen einzustellen. Ne? Weil für viele ist, denke ich, doch noch die Hemmschwelle dieser kulturelle Unterschied. Dann haben sie immer noch die Sprachbarriere. Dann muss er sich, ja, so doof das klingt, so mit der deutschen Arbeitswelt erstmal auseinandersetzen. Ne? Da prallen ja zwei Welten aufeinander. Als Unternehmer denke ich dann erstmal, naja, jetzt bleiben wir mal realistisch bei den Zahlen. Das kostet mich bestimmt ein Jahr mehr, als dass es was bringt. Wenn es da wiederum mehr Unterstützung gäbe, die auch wirklich an die Öffentlichkeit getragen wird, bin ich mir sicher, dass wesentlich mehr Firmen sich überlegen, Mensch, ziehe ich mir nicht meine Fachkräfte daraus?
Das heißt, es wäre also enorm wichtig, dass die Behörden und Organisationen sehr viel proaktiver auf die Unternehmer zugehen.
Also das wäre wirklich wichtig, dass da einfach mal ein bisschen mehr Input kommt, dass sie einfach auch wissen, sie haben Unterstützung und dann ist die Bereitschaft zu sagen, okay, wir versuchen das mal, wesentlich höher als im Augenblick.
Sie sind außer beim BNI auch Mitglied beim Münchner Bauforum. Haben Sie dort auch Partner, die Flüchtlinge einstellen würden, wenn sie Hilfe bekämen?
Also generell nicht nur würden, sondern wir haben, ich habe es letztes Mal nachgezählt, es sind bereits 5 Firmen, die Flüchtlinge eingestellt haben, auch sehr erfolgreich sogar. Also wir haben einen Schreiner, da macht der Flüchtling jetzt gerade eine richtige Ausbildung. Und generell ist die Bereitschaft schon da. Die meisten wissen es ja gar nicht. Ja? Was kommt da an Bürokratie auf mich zu, als ich denen dann gesagt habe, du musst nichts machen. Ne? Du stellst den einen wie einen ganz normalen Angestellten, gucken sie einen an wie ein Fahrrad. Ja, darf ich das? Ja, klar. Wenn der Aufenthaltsgenehmigung hat und Arbeitserlaubnis, kann ich den ganz normal einstellen. Bloß dann sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Das wird einem halt nicht gesagt.
Es hapert bei der Kommunikation mit den Behörden und bei der Information. Diese Klage führen viele Firmen, die Flüchtlinge beschäftigen wollen. Aus der Sicht von Unternehmer Andreas Breuer wäre es deshalb notwendig, Anlaufstellen für die Firmen zu schaffen. Dort könnten sie dann erfahren, was für sie wichtig ist. Wie kommen wir in Kontakt mit Flüchtlingen, die wir als Mitarbeiter beschäftigen könnten? Welche gesetzlichen Bestimmungen gibt es? Und welche Behörden müssen eingeschaltet werden?
Ja, das wäre eigentlich generell nicht schlecht, weil ich kenne eigentlich im Augenblick niemanden, wenn ich das jetzt mal aufs Bündner Bauforum umlege, die nicht händeringend Leute suchen. Also dass jeder Zweite schreit, du kennst du nicht jemanden, ich brauche hier was, ich brauche da was. Wenn es da eine zentrale Anlaufstelle gäbe, die dann womöglich auch noch die Unternehmen unterstützt in Form von, was kann ich beantragen oder auf was muss ich aufpassen. Ich denke mal, da würden viele in den Arbeitsmarkt integriert werden können.
Ich habe noch eine Frage zu Ihren beiden Mitarbeitern. Wie ist denn deren persönliche Situation? Ist das jetzt so, dass Sie hier bleiben können oder sind Sie da noch gefährdet?
Also beide, wenn ich das richtig weiß, dürfen hier bleiben. Der Halli sowieso. Beim Hallem, der muss, glaube ich, nach 5 Jahren nochmal einen Nachweis bringen, dass er Arbeit hat und dass er Deutsch spricht. Das ist so unsere kleine Großbaustelle zurzeit. Aber soweit ich weiß, ist das alles geregelt. Es war ein bisschen jetzt schwierig für beide, eine Wohnung zu finden. Das ist, sobald sie diesen Anerkannt-Status haben, fallen sie komplett raus aus dem System und stehen dann im Endeffekt vorm Nichts. Also der Halli hat vorher in der WG gewohnt, dann kam sein Status anerkannt, er darf bleiben, er darf jetzt arbeiten und das nächste war dann, ja, dann müsste er ausziehen. Ja, das war ein ziemlicher Kampf dann. Da haben wir also dann auch recht eng mit der Flüchtlingshilfe zusammen, als wir das dann überhaupt erstmal mitgekriegt haben, weil er hat es uns am Anfang auch nicht gesagt, bis wir dann festgestellt haben, die Jungs haben erstmal, glaube ich, 3 Tage im Verein geschlafen zu Weihnachten, ganz toll, und sind dann bei irgendwelchen Bekannten untergekommen und haben eben dann wiederum unseren Ansprechpartner von der Flüchtlingshilfe angerufen, haben das Ganze mal geschildert und die haben sich dann sofort drum gekümmert. Dann musste er in so eine Notunterkunft, also keine Container, sondern ja, so eine Art Obdachlosenheim für eine Weile. Und dann haben wir halt zusammen mit dem Betreuer geschaut, dass er irgendwie eine Wohnung kriegt. Und im August hat es jetzt endlich geklappt.
Das heißt aber doch, dass das System da auch einen Bruch hat. Also solange ich noch nicht anerkannt bin, habe ich zumindest eine gewisse Mindestunterstützung. Sobald ich anerkannt bin, stehe ich erstmal auf der Straße. Das ist ja doch ein ziemliches Manko, würde ich mal sagen.
Generell ja. Auf der anderen Seite, Sie haben sowieso gerade im Münchner Raum ein Riesenproblem mit Wohnraum. Kriegen Sie mal was. Da werden Wohnungsbesichtigungen für eine Einzimmerwohnung, da jagen die 50 Leute durch. So. Und dann steht da der Flüchtling, der ist dann halt, der hat immer Pech. Wenn er keinen Bürgen zum Beispiel mitbringt, dann ist sowieso vorbei. Die Wohnung, die der Halli jetzt gekriegt hat zum Beispiel, das ging auch nur, weil ich kenne einen, der einen kennt, da ist die Wohnung leer, würdest du den nicht reinlassen. Ich kenne ihn, das passt alles. Sonst hätte der wahrscheinlich heute auch noch nichts.
Wie geht es denn anderen Mitarbeitern und ihrer Familie? Hat sich das reibungslos ergeben mit den geflüchteten Menschen oder war das ein bisschen schwierig am Anfang?
Nee, schwierig überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also die Jungs, klar, ist egal, egal wer wo irgendwie mal neu anfängt, sie brauchen eine Weile, bis sie sich da, ja, ich sag mal, akklimatisiert haben in der Firma, aber dass es da irgendwelche Reibungen gab oder Bedenken, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Privat kommt da immer mit rein, also über kurz oder lang. Ist insofern dann auch wieder ganz gut, weil wenn man sich mittags unterhält zum Beispiel, das ist dann im Endeffekt der kleine Deutschkurs. Das haben wir auch schon gesehen. Also auch Halli zum Beispiel, der muss mir also jeden Mittag erzählen, wer wann, wo, wie, was Fußball gespielt hat. Das ist jetzt nicht unbedingt meines, aber für ihn ist das wichtig. Er kann reden, er kann ein bisschen aus sich rausgehen. Ist ja auch immer noch, sie wissen nie, was die Leute bis durchgemacht haben, bis sie in Deutschland sind. Ist auch nicht immer ganz rosig. Also die Jungs lassen auch nicht alles raus, aber das, was sie erzählen, ist schon nicht ohne. Also die haben, was hat der Halli erzählt? Er hat über 2 Jahre gebraucht, bis er nach Deutschland gekommen ist. Ich will nicht wissen, über welche Ecken und Winkel der zu uns marschiert ist und was die da eigentlich dann auch mitgemacht haben. Also man merkt es gerade bei Mali, am Anfang war der extrem schüchtern. Also der hat den Mund wirklich nicht aufgebracht. Da hast du auch nicht gehört, ob es passt, was dem jetzt gesagt hast oder ob er gut drauf ist oder ob er schlecht drauf ist, sondern wirklich komplett in sich zurückgezogen. Und ja, dann versucht man halt immer so ein bisschen Verhältnis zu den Jungs aufzubauen und er kommt. Dann kommt er langsam. Beim Hallem ist es ähnlich.
Herr Breuer, haben Sie jetzt noch von sich aus etwas, was Sie dazu sagen möchten, zu dem ganzen Thema, was Ihnen noch wichtig ist?
Im Endeffekt eigentlich wirklich nur, ich fände es schön, wenn das Ganze mal ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit geht. Einfach, dass vermehrt die Unternehmer den Schritt machen können, zu sagen, okay, ich will diese Leute haben. Ich habe sowieso diese Stellen zu besetzen. Und vielleicht auch, dass man da den Hebel rauskriegt, weil wenn wir nicht aufpassen, haben wir über kurz oder lang, ich formuliere das jetzt mal sehr überspitzt, eine Armee von Sozialhilfeempfängern. Also es gibt schon die ersten vorsichtigen Studien, die sagen, also 80, wenn es blöd läuft, 90% enden in der Sozialhilfe, weil die einfach durchs Raster durchfallen. Und im Umkehrschluss jammert eigentlich jeder, dass er Leute braucht. Wenn man da irgendwie eine Anlaufstelle schaffen könnte. Ich denke, da sind viele Firmen froh drum, dass sie gute Mitarbeiter kriegen. Also ich sehe es ja bei uns. Also es ist jetzt nicht so, dass das aus der Not heraus geboren ist oder dass du sagst, du nimmst die, weil du keinen anderen kriegst, sondern das sind vollwertige Angestellte. Die machen alles, was andere auch machen und teilweise machen sie es sogar besser und schneller.
Den Spätsommer vor 2 Jahren wird man in München nicht so schnell vergessen. Damals kamen jeden Tag Hunderte von Flüchtlingen am Hauptbahnhof an. Manchmal waren es Tausende. Viele Münchner kümmerten sich als Freiwillige um die Flüchtlinge und kamen so mit ihnen in Kontakt. Auch die IT- und Managementberatungsfirma NetLight Consulting engagierte sich. Mitarbeiter der Firma machten Sport mit den Flüchtlingen oder gemeinsame Ausflüge. Sehr schnell wurde aber klar, dass die geflüchteten Menschen noch ganz andere Unterstützung bei ihrer Integration brauchten. Deshalb rief die Firma NetLight im September 2015 die Initiative Stay Welcome ins Leben, die inzwischen ein eigenständiger, gemeinnütziger Verein ist. Elif Beiner hat mit 2 Mitarbeiterinnen von Stay Welcome gesprochen, mit Sophie Caleiros und Margot Metze.
Was war denn die Motivation für Stay Welcome?
Also zunächst war das gar nicht so klar und die Mitarbeiter von NetLight haben erstmal Fußball gespielt und so, aber es wurde dann relativ schnell klar, die Menschen brauchen vor allem Unterstützung auf der Suche nach Arbeit. Und dann wurde begonnen in den Flüchtlingsunterkünften, wurden die Leute interviewt, Lebensläufe erstellt. Also es war so aus dem Nichts entstanden. Und dann irgendwann, ja, hat sich das auf einer immer professionelleren Basis entwickelt zu dem, was Stay Welcome jetzt ist.
Aus wie vielen Leuten besteht denn euer Team, Margot?
Wir bestehen aus 3 Leuten. Bis vor kurzem waren wir noch nur zu zweit und ich habe jetzt im August angefangen und jetzt sind wir zu dritt. Kurzzeitig hatten wir auch einen Praktikanten für 7 Wochen, da waren wir mal zu viert, aber ja, ein kleines Team.
Was ist denn die Aufgabe von Stay Welcome, Sophie?
Also in erster Linie lernen wir die Geflüchteten in einem persönlichen Gespräch kennen. Dieses Gespräch dauert durchaus auch mal über 1 Stunde. Also wir erörtern mit den Geflüchteten Qualifikationen, auch Berufswünsche, Möglichkeiten. Dabei geht es nicht nur, also natürlich geht es um Arbeit, aber wir vermitteln auch manchmal zunächst nochmal einen Deutschkurs. Wir haben Kooperationen mit anderen Unternehmen, mit denen wir Workshops organisieren zum Thema, wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab, wie sieht ein ordentlicher Lebenslauf aus. Dann haben wir zum Beispiel auch 2 Fotografen, die kommen einmal im Monat zu uns und machen richtig schöne Bewerbungsfotos mit unseren Kandidaten. Genau, also es geht nicht nur um die pure Vermittlung in einen Job, das ist natürlich das Hauptziel. Aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die wir den Menschen anbieten können.
Sophie, wie und wen kann Stay Welcome eigentlich unterstützen?
Also wir lehnen prinzipiell niemanden ab, also alle Menschen mit Fluchthintergrund, egal welcher Aufenthaltsstatus gerade da ist, ist bei uns willkommen. Auf der anderen Seite unterstützen wir natürlich auch die Arbeitgeber. Zunächst mal beraten wir umfassend, wir stellen geeignete Kandidaten vor. Wir wissen, welche Formulare und welche Behörden zu kontaktieren sind. Genau, und das ist oft auch die größte Hürde für Arbeitgeber, einfach diese Unsicherheit, wie bleibt mir derjenige erhalten und zu welcher Behörde muss ich gehen und welches Formular und so weiter. Und da in der Hinsicht beraten wir eben auch.
Margot, wie kann ein interessierter Arbeitgeber mit euch in Kontakt treten?
Die Arbeitgeber können sowohl telefonisch als auch per Mail mit uns in Kontakt treten. Wir haben eine Internetseite www.staywelcome.de. Da kann man unsere Kontaktdaten sehen und uns anrufen, uns eine E-Mail schreiben. Auf Facebook sind wir natürlich auch unter unserem Namen vertreten. Genau, und dann einfach anrufen, uns eine E-Mail schreiben und dann rufen wir gern zurück.
Und wie finden die Geflüchteten zu euch?
Ja, inzwischen brauchen wir eigentlich gar keine Werbung mehr machen, gar keine Kandidaten mehr akquirieren. Die Leute kommen einfach so zu uns. Ich glaube, das läuft einfach durch über Mundpropaganda. Ganz oft rufen Menschen an und sagen, ja, mein Freund war schon bei euch, ich habe die Nummer von ihm bekommen. Kann ich auch zu einem Gespräch vorbeikommen? Klar, und dann machen wir einen Termin aus.
Und wie geht ihr dann bei der Vermittlung konkret vor, Sophie?
Also zunächst schicken wir oft die Lebensläufe an die Arbeitgeber, die zu dem Zeitpunkt natürlich schon informiert wurden und so weiter. Dann werden die Bewerber zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Wir organisieren auch manchmal Bewerbertage, an denen gleich mehrere Bewerber erstens das Unternehmen kennenlernen können und die Arbeitgeber und Bewerber sich direkt persönlich kennenlernen können. Hat sich als ziemlich gut erwiesen in letzter Zeit. Und dann, sobald ein Kandidat angenommen wurde, leiten wir dann in die Wege, dass die richtigen Formulare ausgefüllt werden. Wir begleiten auch in die Ausländerbehörde, wo dann eben die Arbeitserlaubnis ausgestellt wird.
Margot, wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den Behörden?
Ja, eine richtige Zusammenarbeit ist das eigentlich nicht. Also so kann man es nicht nennen. Wir begleiten die Geflüchteten natürlich zu den Behörden, wenn der Bedarf da ist. Hat sich auch als sehr sinnvoll erwiesen, einfach weil die Mitarbeiter so ein bisschen gesprächsbereiter auch sind, weil man sich besser verständigen kann. Genauso ein bisschen die Sprachbarriere damit irgendwie überbrückt werden kann, wenn wir dabei sind. Manchmal dauern die Prozesse sehr lang. Das ist dann sehr langwierig, dass man ewig auf Antworten wartet. Aber es kann auch manchmal total schnell gehen. Also wir haben auch ganz positive Erfahrungen gemacht.
Was sind denn so die Herausforderungen, die euch bei eurer Arbeit begegnen?
Also erstmal, wir bekommen ganz viele Stellen rein, es kommen ganz viele Geflüchtete zu uns und trotzdem schaffen wir es nicht für jeden Geflüchteten eine Stelle zu finden und wir schaffen es auch nicht jede Stelle zu besetzen. Deswegen sind wir aber auch ganz eng im Kontakt mit anderen Organisationen, die auch selber Geflüchtete betreuen, wie zum Beispiel Arrival Aid oder Save Me, die uns dann auch unterstützen mit Menschen, die vielleicht doch noch auf die Stelle passen könnten. Genau, das ist eigentlich auch eine Herausforderung, noch besser, noch mehr Menschen in Arbeit zu vermitteln. Das ist unsere größte Herausforderung und auch das Ziel unseres Vereins.
Wie schaut es denn mit dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage aus? Passt das oder habt ihr zum Beispiel wenig offene Stellen?
Also wir sind immer auf der Suche nach Stellen, weil es dann Stellen gibt und geeignete Kandidaten, aber dann doch die zeitliche Verfügbarkeit irgendwie nicht übereinstimmt. Weil eben oft Faktoren wie Deutschkurse, Berufsschule dazukommen. Deswegen ein Appell an alle Arbeitgeber da draußen, wenn ihr Stellen habt, die ihr besetzen möchtet, immer willkommen. Kontaktiert uns, wir freuen uns über jede Stelle.
Margot, ist eure Arbeit bei Stay Welcome frustrierend?
Nein, das kann ich eindeutig mit Nein beantworten. Die Zusammenarbeit mit den Bewerbern, mit den Kandidaten ist überhaupt nicht frustrierend. Im Gegenteil, das sind meistens super motivierte Leute, die auf der Suche nach Arbeit sind, auf der Suche nach einer Aufgabe sind und einfach unsere Unterstützung suchen. Und von daher ist das eigentlich nie frustrierend, sondern im Gegenteil immer sehr bereichernd. Aber natürlich die Prozesse, die manchmal dahinter stehen, die können ziemlich frustrierend und zermürbend sein, was ja Aufenthaltsgenehmigungen, Arbeitserlaubnis, was da so hintersteht. Ja, das ist nicht immer nur positiv.
Sophie, hast du vielleicht ein Beispiel für uns?
Ja, also ich komme gerade, heute Morgen war ich schon in der Ausländerbehörde mit leider einer traurigen Nachricht. Also ein junger Mann aus Nigeria hat leider seine Teilzeitstelle, auf die er sich wahnsinnig gefreut hat, nicht genehmigt bekommen. Stattdessen hat er ein unbezahltes Praktikum genehmigt bekommen, was immerhin auch schon positiv ist. Aber das ist natürlich super schade, wenn man dann jemanden hat, der super motiviert ist. Und auch der Arbeitgeber war total überzeugt von dem jungen Mann. Also die haben sich total gefreut, den kennenzulernen und waren bereit, ihn einzustellen. Er hätte gestern schon anfangen können, den Job. Ja, jetzt mussten wir leider mit einer Enttäuschung aus der Ausländerbehörde rausgehen. Aber das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit. Aber es gibt natürlich genauso und auch zum Glück ziemlich oft Positivbeispiele. Also erst letzten Monat hatten wir einen Fall von einer jungen Frau aus Uganda. Die hat auch eine Teilzeitstelle gefunden. Der Arbeitgeber war total überzeugt von ihr. Es war das perfekte Match. Und dann hat es 8 Wochen gedauert, bis sie die Genehmigung von der Ausländerbehörde erhalten hat. Am Ende hat sie erhalten. Und der Arbeitgeber hat die Stelle 8 Wochen lang freigehalten für sie und hat echt uns geschrieben, nein, das kommt gar nicht in Frage, die Stelle mit jemand anderem zu besetzen. Er ist bereit, die junge Frau einzustellen. Und ja, das gibt uns immer wahnsinnig viel Motivation, dass es einfach Arbeitgeber gibt, die so positiv eingestellt sind gegenüber Geflüchteten.
Soweit das Gespräch mit Sophie Kalerus und Margot Metze vom Verein Stay Welcome, der sich um Arbeit für Flüchtlinge bemüht. Und das war für heute die Sendung des Münchner Flüchtlingsrates. Mitgearbeitet haben Elif Beiner, Stefanie Jakob, Katrin Südow und Glenn Lewis. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will. Wer mehr Informationen möchte, findet sie im Internet unter www.münchner-flüchtlingsrat.de. Und damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch interessante Stunden mit Lora München.